Hier spricht das Nationalrevolutionäre Radio vom Dritten Weg.
Deutsche Männer und Frauen, ich bedanke mich herzlich für die Einladung hier zum Dritten Weg, denn das ist nicht selbstverständlich, weil ich dieser jungen und dynamischen Partei nicht angehöre. Zunächst einmal möchte ich aber Sie und euch alle auffordern, nochmal den Kämpfern im Ring zu danken. Das war ein großartiges Erlebnis. Ein gesunder Geist im gesunden Körper, verbunden mit dem Bekennermut zu seinem eigenen Volk. Das war großartig, Männer. Proklamation einer sogenannten Flüchtlingskrise. Eine Krise ist es nicht. Es ist ein geplantes Programm des Menschenhandels quer über den Globus. Zu Beginn des Jahres 2015 durch die führenden Kräfte der Bundesregierung sowie der Opposition ist viel geredet, viel versucht und viel Zeit zur Lösung des Problems verschwendet worden. Die stetig gestiegenen Zahlen von illegal auf das deutsche Staatsgebiet gelangten Migranten, so nennt man sie, und die Auswirkungen auf die Rechte des deutschen Volkes in seinem Lebens- und Kulturraum standen dabei selbstredend gar nicht zur Debatte. Die Deutschen wurden und werden nicht nur zur Kasse gebeten. Ihnen wird eine Pflicht zur Unterwerfung auch unter diese Fremden aufgezwungen, der nächste Schritt in die absolute globale Knechtschaft. Die etablierten Blockparteien des Deutschen Bundestages und der Landtage brillierten einmal mehr darin, die infame Suppe des jüngst durch die selbsternannte Weltpolizei USA herbeigeführten Desasters im Nahen Osten und Nordafrika von unserem Volk, dem deutschen Volk, auslöffeln zu lassen. Statt ihren grundsätzlichen Aufgaben zum Schutz des deutschen Volkes und seiner Interessen nachzukommen, ereifern sich die staatlichen Gremien aller Art unter ständigem und nachhaltigem Bruch einer Vielzahl nationaler und internationaler Gesetze ausschließlich darin, Mittel und Wege bereitzustellen, um den Massen nomadisierender Menschen die erwünschte Zivilokkupation unseres Landes zu ermöglichen, ganz gleich, ob dies legal oder illegal ist. Rechtsbehelfe, Strafanzeigen, Klagen, all dies verpufft, nutz- und wirkungslos. Niemand von den verantwortlichen Demokratoren wird juristisch zur Verantwortung gezogen. Im Gegenteil, wer als Unterchargierter nicht spurt in diesem System, gar aufbegehrt und einfach nicht schnell genug ist, wird gefeuert und von der jaulenden Medienmeute gejagt. Voll Teufel. Illegaler Grenzübertritt bleibt nahezu folgenlos für die Okkupanten, von denen, wie wir wissen, nicht wenige, sondern zehn und mittlerweile Hunderttausende sofort ab- und untertauchen. Wir haben hier eine Armee ins Land gelassen, kampflos, die sich in Europa zu Hunderttausenden bewegen und die zu gegebenem Zeitpunkt auf Befehl irgendeines geistlichen oder eines anderen Führers hier mitten in Europa aufstehen. Junge Männer zwischen 18 und 35, von denen wir nicht wissen, wo sie sind in Deutschland. Wir kennen sie nicht einmal. Sie sind in Europa untergeschubst und warten nach meiner Überzeugung auf die Stunde. In verfassungswidriger Ausweitung von Artikel 116, wonach Deutschland im Sinne des Grundgesetzes derjenige ist, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wurde und wird der Begriff Zivilgesellschaft eingeführt. Somit kann nämlich vermieden werden, vom deutschen Volk zu sprechen. Wobei bei der Zivilgemeinschaft, das wisst ihr alle, alle gemeint sind, nur nicht wir, die Deutschen. In diesem Begriff der Zivilgesellschaft spielt das deutsche Volk, also wir alle, inhaltlich und sprachlich keine Rolle mehr. Einseitig ist diese Aufregung schon deshalb, weil gerade in Artikel 116 auch auf eine historisch bedingte Volkszugehörigkeit von Flüchtlingen und Vertriebenen verwiesen wird. Und ihr wisst, wen ich damit meine. Ich meine eure Eltern, meine eure Großeltern und Urgroßeltern aus Ostpreußen, aus Schlesien, aus Westpommern und Posen, aus dem Sudetenland, aus Böhmen und Mähren. Das sind Flüchtlinge und Vertriebene. Das sind Mitglieder, das sind Volksgenossen unserer Art. Und für diese Menschen wurde der Artikel 116 Grundgesetz geschaffen, um diesen, wenn sie noch in den fremden besetzten Ländern lebten, die Möglichkeit zu geben, auch Deutsche zu sein, ohne einen Akt der Einbürgerung genießen zu müssen. Sogar den Vätern des Grundgesetzes also war bewusst, dass in Ostdeutschland Menschen lebten, die deutscher Volkszugehörigkeit waren. Und das waren nicht die Menschen, die sich Polen, Russen oder Tschechen nennen, sondern unsere deutschen Vorfahren. All dies wird sowohl von der Politikerkaste als auch vom Bundesverfassungsgericht ignoriert. Gerade dieses Gericht war es, welches anlässlich des Verbotsverfahrens gegen die NPD einen höchst umstrittenen und auch höchst gefährlichen Rundumschlag ausführte. Mindestens übermotiviert, aber jedenfalls völlig ideologisiert und rechtsunhygienisch und in einem offensichtlich vorauseilenden Gehorsam tilgte dieses Gericht das deutsche Volk aus der juristischen Realität. Dass die NPD gemäß diesem Urteil vom 17. Januar 2017 nicht verboten wurde, zeigt klar, dass dieses Verbotsverfahren nur einem Zweck diente, das Grundgesetz und seine Träger uns, das deutsche Volk, ohne jegliche juristische Legitimation umzufälschen in eine Gesellschaft. Hier zeigt sich aber auch die ganze Schwäche dieses Grundgesetzes. Es ist politisch beliebig geworden und wer weiß schon von uns hier, dass dieses Grundgesetz mit über 50 Gesetzen schon über 200 Mal geändert wurde. Im Vergleich dazu, unsere nicht so sympathischen US-kameradschaftlichen Freunde von über den Teich, die haben es in ihrer Verfassungsgeschichte gerade einmal zu 100 Änderungen geschafft. Das zeigt, was wir vom Grundgesetz zu halten haben. Es ist keine Verfassung. Es ist einfach zu beliebig. Es ist politisch beliebig und kann durch dieses Bundesverfassungsgericht im Wege sogenannter richterlicher Rechtsvorbildung aufgrund nicht normierter Inhalte und sich angeblich verändernden sozialen Konsens, so heißt das, ausgelegt werden, ohne dass hierfür jemals wir, das Volk, gefragt werden müssen. Es ist damit zum Schutz der Eigenart, das heißt der Identität, und dann sind wir beim Thema des deutschen Volkes, damit unbrauchbar geworden. Umgekehrt muss ich auch sagen, wenn ich mich in meinem Volk so umgucke, dann möchte ich auch nicht, dass dieses Volk wirklich mal in der jetzigen Situation und Verfassung über eine Verfassung entscheidet. Das verschieben wir mal lieber ein bisschen später. Das denke ich sicher auch. Dieses Volk darf über eine Verfassung nicht abstimmen, weil es völlig psychotisiert ist. Diese Entscheidung trifft also nicht die NPD. Sie richtet sich gegen alle anderen identitär ansehenden Parteien und Gruppen, welche ein entsprechendes Gedankengut vertreten. Es ist eine Bankrotterklärung der Rechtsordnung. Bestehen aus volkspolitischer Sicht ohnehin schon schwerwiegende Geburtsfehler bei den deutschen Nachkriegsordnungen, die nun einmal von Anfang an keine Selbstbestimmung des militärisch besiegten deutschen Volkes vorsahen, so wurde besonders in den Jahrzehnten nach dem sogenannten Mauerfall auch der ehedem wohl gepflegte Schein der demokratischen Grundordnung, der Gewaltenteilung und der Souveränität des Staatsvolkes nach und nach beseitigt. Diese Erkenntnis ist mittlerweile auch in einem immer breiter werdenden Teil der selbstständig Denkenden in den bundesdeutschen und österreichischen Eliten angekommen. Ich will hier nur ein Beispiel nennen, weil ich in meiner Profession bleibe. Mag vielleicht etwas theoretisch sein, aber ich möchte es euch darbringen, weil der Mann, der das gesagt hat, ursprünglich gar nicht, sagen wir mal, zu uns gehörte. Aber er sagte etwas Wichtiges. Beispiel hierfür dürfte der Staatsrichter Ulrich Vosgerau, ein vormaliger Privatdozent für öffentliches Recht, Völker- und Europarecht sowie für Rechtsphilosophie an der Universität zu Köln jetzt in Halle gesagt haben. Anlässlich des Märkischen Schlepperbefehls vom September 2015 schrieb er im Dezember ein Festizum unter der Überschrift Herrschaft des Unrechts einen sehr viel beachteten Aufsatz. Die gestochen scharfen und folgerichtigen Gedanken eines 41-jährigen Juristen und Rechtsphilosophen, der durchaus als ein Kind dieser Republik anzusehen ist, kommen einer juristischen und moralischen Bankrotterklärung des ehedem vielmals gepriesenen perfekten Rechts- und Verfassungsstaates in Deutschland gleich. Er schreibt: Nicht erst seit der Flüchtlingskrise gilt, die Bundesregierung biegt sich die Gesetze so zurecht, wie es ihr gerade passt. Deutschland, gemeint ist die BRD, sage ich jetzt, erlebt einen Putsch von oben. An der Grenze zwischen Bayern und Österreich findet ein staatlich initiierter Rechtsbruch statt. Die an der Grenze eingesetzten Polizisten betätigen sich auf die Anweisung der Bundesregierung als Schleuser. Und die Bundeskanzlerin steht an der Spitze eines Machtapparates, der täglich bis zu 10.000 Menschen illegal nach Deutschland bringt. Klarer kann man das für einen Systemjuristen kaum fassen. Schleuser, Kriminalität im Regierungsauftrag im Amt. Es bedarf keines Prozesses mehr, schreibt er weiter, wenn die Gesetze oder gar die Verfassung nicht eingehalten werden soll. Wo diese Mentalität sich aber ausbreitet, ist der Rechts- und Verfassungsstaat am Ende. Alles nicht wahr, alles Vosgerau. Prophetisch stellt er die Frage, Zitat, welche Gesetze, welche Verfassungsbestimmungen wird die Bundesregierung in nächster Zeit wohl noch ignorieren, wenn sich die Lage weiter zuspitzt? Zitat Ende. Ich gebe Ihnen die Antwort. Sie werden alle Gesetze brechen, alle Verfassungsbestimmungen brechen, wenn es darum geht, unserem Volk zu schaden. Diese vernichtende Kritik eines Insiders wie Vosgerau bestätigt rechtspolitisch, was sich seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik abspielt. Die völlige Erosion der Staatlichkeit der Deutschen, die Beseitigung ihres politischen Standes als freies Volk bis hin zur endgültigen kulturellen und biologischen Auslöschung. Das muss euch allen klar sein, wenn ihr bereit seid, auf eurem, auf dem dritten Weg weiterzugehen. Ihr werdet kein Recht bekommt, wenn es die dort oben nicht mehr wollen. Diese Art der Wahrnehmungsstörung und des Realitätsverlustes ist nicht nur gefährlich für die staatliche Ordnung, sie beseitigt die gesamte Rechtshygiene und damit die Grundlage eines geordneten und vor allem gesitteten Gemeinschaftslebens. Deutsche Männer und Frauen, ihr müsst Geduld haben. In einer Zeit, in der selbst diejenigen, die es mit unserem Volke gar nicht gut meinen, die sich getrost als Feinde desselben bezeichnen lassen müssen, den Zustand seines Daseins mit der spätrömischen Dekadenz vergleichen, in einer Zeit, in der die Erwähnung des Begriffes Volk, insbesondere dann, wenn man damit das deutsche Volk meint, eben jene Gestalten spätrömischer Dekadenz heutiger Zeit in Schockstarre verfallen lässt, sofort das Gekeife genderisierter Schreckschrauben beginnt und sich missmutig warnende Zeigefinger aus den monotheistischen Glaubensgemeinden in den wabernden Himmel des multikulturellen Baldachins bohren. In solchen Tagen müssen jene, denen das geschichtsmächtige Volk der Deutschen am Herzen liegt, besonders standhaft sein. Und wir müssen in solcher Zeit von der Heiligkeit unserer Existenz als Volk sprechen. Moritz ahnt im 19. Jahrhundert noch davon, dass es die Religion seiner Zeit sei, ein einiges Volk zu sein, so muss es heute, gut sieben Generationen nach ihm, die Religion unserer Zeit sein, überhaupt ein Volk zu bleiben. All jenen, denen das Leben unseres Volkes gleichgültig geworden ist, die ungestraft dessen Tod herbeibrüllen können, wenn sie ihr suizidales Nie wieder Deutschland-Geschrei aus hasserfüllten Visagengiften oder mit intellektuell tödlichem Geschwätz die Ablösung der Völker in der ganzen Welt durch die allselig machende multikulturelle Gesellschaft der einen Welt proklamieren, muss unablässig und ohne jede Einschränkung entgegengetreten werden. Wir müssen zeigen, dass es standfeste Menschen gibt, die das deutsche Volk als ihren höchsten Gemeinschaftswert, als ihr kostbarstes Gut, als unverzichtbaren Bestandteil ihrer eigenen Würde ansehen und dieses, ihr Volk, wie auch alle anderen Völker Europas und der Welt, mit aller Macht dem geplanten globalen Genozid entreißen wollen. Diese Standhaftigkeit und Beharrlichkeit erfordert den Mut zum Bekenntnis, zum unerschütterlichen Bekenntnis zur Geschichte und gewachsenen Kultur unseres Volkes und dessen Vermächtnis für die Zukunft. Es war Friedrich Hebbel, der einmal warnend folgende Worte an die Welt richtete. Zitat: Es ist möglich, dass der Deutsche noch einmal von der Weltbühne verschwindet, denn er hat alle Eigenschaften, sich den Himmel zu erwerben, aber keine einzige, sich auf Erden zu behaupten, und alle Nationen hassen ihn, wie die Bösen die Guten. Wenn es ihnen aber wirklich einmal gelingt, ihn, den Deutschen, zu verdrängen, wird ein Zustand entstehen, in dem sie ihn wieder mit den Nägeln aus dem Grabe kratzen möchten. Friedrich Hebbel, so einer von uns, von Deutschland. Eine Warnung an uns alle, die 150 und älter Jahre alt ist. Welch eine Zukunftsvision aus unserem Volk. Lest die alten Meister, lest nicht nur eure Zeitschriften, geht in die Geschichte, sie ist 7000 Jahre alt. Und ihr werdet nicht nur lernen zu verstehen, sondern ihr werdet begeistert sein. dem ist für den volksfreien Menschen folgende Losung zu entnehmen. Wir alle müssen dem globalen Abgesang auf die Völker entgegentreten und dürfen es zum Grabgesang im hämischen Sinne gegen unser Volk gar nicht erst kommen lassen. Dieses Streben, liebe Freunde, bedingt völlig ungeachtet der um sich greifenden Lust jener nekrophilen, also todessehnsüchtigen Neigung, sich gegen die Belange und gegen das Wohl des eigenen Volkes zu wenden, dies erfordert Geduld und Beharrlichkeit. Diese Lust ist eine der größten psychopathologischen Massenerscheinungen in Deutschland der Nachkriegszeit. Geduld und Beharrlichkeit sind jene Tugenden, die unterdrückten und fremdbeherrschten Völkern zu eigen sein müssen, um schließlich in Freiheit wieder aufsteigen zu können. Die Stellung, die unser Volk als Kultur- und Leistungsgemeinschaft im Laufe seiner Geschichte erlangt hat, ist kein Zufall. Die gesamte Evolution ist kein Zufall. Sie ist vielmehr das Ergebnis jahrtausende währender Entwicklung und Vollwerdung. Wir haben für unser Volk durch die immerwährende Bejahung von Ehe und Geburt genetisch eng verwandter Menschen, die Jahrtausende dauerhaft im gleichen Gebiet siedelten, nicht nur eine Mehrung der Kopfzahl, sondern auch eine hohe Begabungsdichte erlangt. Diese Stellung, liebe Freunde, als hochkulturelles Leistungsvolk mag uns zu Stolz führen, jedoch vor allem zu dem Bewusstsein, dass jede neu heranwachsende Generation die Verantwortung für dieses wertvolle Ergebnis unserer Volkwerdung und deren Fortgang zu übernehmen hat. Sonst ist die Geschichte unseres Volkes am Ende. Die Natur ist unerbittlich. Wer Schwäche zeigt in seinem Volk, den wird irgendwann die Geschichte, die Natur hinwegfegen. Seid euch dessen bewusst. Es ist keine Theorie. Es ist die Praxis der Evolution. Aus dieser langen und opferreichen Geschichte unseres Volkes heraus müssen wir erkennen, wo wir in Zukunft für Deutschland, aber auch für ganz Europa zu stehen haben. Welche Aufgabe wir als deutsches Volk zu erfüllen haben, um das Überleben unserer Sonderheit, unseres Volkes zu sichern. Die Mächtigkeit unserer Geschichte, gebündelt in 100 Millionen Deutschen, hat uns vor allem im 19. und 20. Jahrhundert zu großer Blüte geführt und die Deutschen zu einem der höchst geachtetsten Völker der Erde aufsteigen lassen. Sie hat aber auch den Feinden aller lebensgesetzlichen Gemeinschaften die Möglichkeit gegeben, dies ebenso frühzeitig zu erkennen und den Kampf nicht nur gegen uns, also gegen das deutsche Volk, sondern gegen das geordnete Leben, das evolutionäre Leben der Menschheit in Völkern und Rassen auf dem ganzen Erdball zu beginnen. Eine lebensgesetzlich orientierte Politik gefährdet alle Pläne für einen normalisierenden und nach unten nivellierten und zivilisierten Weltstaat. Das heißt, alle gewachsenen Völker sind Feinde unserer Feinde. Und alle gewachsenen Völker in der Welt müssen unsere Freunde und Verhandlungspartner werden. Sie sind alle in Gefahr, nicht nur wir. Feinde geordneter Völker in einem geordneten Raum haben die Erkenntnisse, die aus dem Leistungsbereich des deutschen Volkes und seiner artverwandten Völker stammen, für sich verwendet und gnadenlos ausgebeutet. Sie haben es geschafft, dass unser Volk sich mit großer Begeisterung selbst verleumdet, dass unser Volk es schließlich als unerträgliche Last empfindet, es ja zutiefst bedauert, dass es die erbsündig bösen Deutschen, also sie selbst, überhaupt gibt. Dies hat durchaus die Züge einer schweren seelischen Störung also wahnhafte Züge. Wir dürfen uns dabei allerdings nicht der Illusion hingeben, dass wir uns hier mit einer allein geistigen Richtung auseinanderzusetzen haben, sondern es mit einer bewussten und zielgerichteten Ideologie, einem Dogma, zu tun haben, welches als Ziel die Ausradierung unseres Volkes, die Vernichtung aller gewachsenen Völker dieser Erde auswirkt. Das ist deren Idee. Wir fühlen uns derzeit in unserem Volk ein gewisses Unwohlsein aufkommen. Wir merken, dass sich etwas ändert. Wir spüren, dass durch Wissenschaft die Erkenntnisse, die unsere Weltanschauung belegt, immer weiter verdichtet werden. Dieses Unwohlsein, deutsche Männer und Frauen allein, reicht aber nicht aus, in unserem Volk auch einen Widerwillen zu erzeugen. Es kann immer wieder, allerdings nur noch, will ich sagen, durch Ablenkung und wirtschaftliche Kleinstgeschenke weggekauft werden. Wisst ihr, die Globalisten betrachten uns als Faktoren. Diese Menschen erkennen die Welt nicht, sie lieben die Welt auch nicht und sie lieben auch nicht die Völker. Sie berechnen die Welt. Ich sage immer, sie würden humanoid sein, aber sind sie menschlich? Gehören sie zur Weltgemeinschaft? Gerade deshalb haben die Feinde unseres Volkes sich nach dem Zweiten Weltkrieg daran gemacht, den Hauch der Eigenartigkeit selbst, den jahrtausendealten Genpool, unser Blutbild also, brachzulegen, um es unergiebig und unfruchtbar zu machen. Das alte Kriegsziel, Germany must perish, das Deutschland muss verschwinden, wurde und wird nach dem Aderlass von einem Fünftel aller Deutschen zielgerichtet mit anderen Mitteln bis heute fortgeführt. Es geht um die Vernichtung der biologischen Substanz, die Veränderung und Beseitigung unserer biologisch-kulturellen Identität. Es geht um die Zerstörung der Kultur mit der Sprache, deren prägende Eigenschaft, und es geht um die vollständige Entsittlichung des Gemeinschaftslebens. Eine Auswirkung ist ja die, dass es ja keine Geschlechter mehr gibt. Naja, frag mich immer, wenn so ein anders geartetes Paar versucht, sich fortzupflanzen, da kommt irgendwie nichts raus, wie mir scheint. Mit der Frankfurter Schule führte man die akademische Jugend in die sogenannte 68er-Revolution und schuf damit die krankmachende Grundlage zur Selbstzerstörung, den bis zum rücksichtslosen Egoismus ausartenden Individualismus. Gepaart mit der Verweigerung der Geburt unter dem tödlichen Stichwort »Mein Bauch gehört mir« wurde systematisch damit begonnen, die Deutschen durch Geburtenschwund zu dezimieren. Es wurde von der Überbevölkerung in Deutschland gefaselt, weil mit einem Schnitt von 260 Deutschen pro Quadratkilometer die Bevölkerungsdichte viel zu hoch sei. Wir sind eben in der Lage, 260 Menschen pro Quadratkilometer zu ernähren. Dies sei, so hieß es, das ist meine Zeit, 80er Jahre, als ich meine Abitur machte, Ende 70er. Wortwörtlich, es hieß damals, dies sei für die Umwelt und für die Ressourcen eine zu hohe Belastung, ja geradezu schädlich. Diese und andere unsinnige Phrasen, die schließlich ab den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch Eingang in den Schulunterricht fanden, verwirrten uns, die damals junge Generation der Deutschen. Die Umerziehung nach dem Zweiten Weltkrieg trug Früchte und erzeugte in den Deutschen eine Geringschätzung des eigenen Volkes. Wir wären Verbrecher, die die ganze Welt in zwei Weltkriege gestürzt hätten. Wir wären und sei bis heute die industriellen Massenmörder. Das ist kaum zu fassen, dass sich unser Volk das gefallen lässt. Ich hoffe auf jeden Fall, so ganz das nicht. Kollegen, wir haben heute der Schreiberin Daniel Goldhagen feststellen zu müssen, dass wir Deutschen offenbar eine Neigung zu solchen Verbrechen hätten, was nichts anderes heißen soll, als dass wir alle geborene Mörder seien. Von der Genetik her, von der Anlage her. Das hätte man nicht vorhin. Und dieser Typ, der wurde eingeladen, ist Wahnsinn. Der wurde nicht mehr so lange gerade, bleibt mal draußen, der Leute sagen, nein, komm her, erklärt uns mal, ist interessant. Diese und andere Herabwürdigung des Kulturvolkes der Deutschen in den psychologisierten und heranwachsenden Nachkriegsgenerationen im Bewusstsein einer erbsüchtigen, quasi gendefekten Minderwertigkeit, das war es, was sie uns anerzogen haben. Unglaublich. Im Unterbewusstsein löste sich der Deutsche also von sich selbst und gewann das Gefühl, und die Pflicht, sich selbst verleugnen zu müssen. Es darf nicht mehr so viel Deutsch geben. Am besten sollten wir in anderen Formen der Bevölkerung aufgehen. Und willig entfernte man sich sogar von der Identität, konnte alsbald endlich Europäer sein oder Kosmopolit. Begleitet wurde die Verneinung des eigenen Lebenswertes damit, dass sich die Frauen erst einmal selbst verwirklichen müssen und die Männer erst einmal Beruf und Karriere zu pflegen hätten. Es wurden die Schul- und Ausbildungszeiten verlängert unter Verlust der Achtung der Lehrkräfte. Diese und viele weitere Unsinnigkeiten brachten die Andersdeutschen dazu, sich dem eigentlichen Sinn des Lebens zu entziehen. Goethe hat mal gesagt, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Und ich möchte das übertragen. Der eigentliche Sinn des Lebens ist doch folgender. Nämlich die Aufzucht und Erziehung gesunder deutscher Kinder. Das ist die Aufgabe unseres Lebens. Dieser Sinn wurde dahingehend deformiert, als dass die eigene, egozentrische Lebensführung im Sinne eines möglichst viel für sich mitnehmens und erlebens, eines möglichst viele und teure materielle Güter zu erwerben, zum Lebensziel avancierte. Kinder sind bei solcherlei Verlustierbarkeiten des Daseins doch nur hinderlich. Verfügen über Land und Meer. Auch die Saat des abstrusen, nihilistischen Unsinns, dass es verantwortungslos sei, in diese verschmutzte und überbevölkerte Welt auch noch Kinder zu setzen, ging in den liberalistisch-egozentrisch verstörten Hirnen auf. Vor allem aber bei uns Europäern, bei uns Deutschen und unseren Nachbarvölkern. Weggefegt wurde auch Luthers Weisheit, man solle auch im Wissen die Welt, die am nächsten Tag unter, noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Den Menschen übertragen und wüsste ich, bin zu alt. Aber es gibt genügend Leben, wüsstet ihr morgen gegen die Welt unter? Na dann, sollte man noch einen Kick. Ganz einfach, profan. Die Auflösung der Ehe als kleinste Gemeinschaft zur Fortführung unseres Volkes und neuerdings auch die Auflösung der Geschlechtergrenzen tut ihr Übriges. Wenn man bei den sogenannten Volksvertretern in der Folge dann nicht nur die Unwilligkeit und Unfähigkeit zum Erhalt des eigenen Volkes, sondern sogar die Gegenläufigkeit feststellen muss, dann müssen sie abgelöst werden. Solcherlei Formaldemokraten werden nicht die Maßstäbe setzen, sie werden der Politik nicht die Inhalte geben, sie werden nicht die Gesetze schaffen und sie werden auch ihre Verantwortung nicht so ausüben, dass es uns wieder gelingt, wir selbst zu sein. Ein selbstbewusstes und stolzes Volk im Reigen der anderen Völker. Das deutsche Volk schwebt also in einer selbstmörderischen Gefahr, sich aus der evolutionären Existenz hinauszukriegen. Und wenn dies vom völligen biologischen Substanzverlust begleitet wird, ich habe es eben schon mal angesprochen, dann wäre dieses Ergebnis endgültig. Führt euch das vor Augen. Dort, wo nämlich eine Evolutionsgruppe, ein Volk, zu schwach wird oder überwältigt werden kann, sich selbst innerlich aushöhlt, da werden andere nachrücken. Das sind die Gesetze der Natur. Es muss jedem klar werden, dass das deutsche Volk zum ersten Mal in seiner Geschichte sich selbst völkermorden soll. Ein unglaubliches Verbrechen. Daher sind alle Kräfte anzuspannen, dass Deutschland als Konzentrationspunkt kultureller und wissenschaftlicher Leistungskraft der Menschheit bestehen und wieder wachsen kann. Das ist unsere Überlebensgarantie und nicht das Anwerben von Computerprogrammierern aus aller Herren Länder. Das deutsche Volk muss aufhören, immer wieder die anderen zu fragen, wie denn ihr Bild von uns Deutschen sei. Es muss aufhören zu fragen, ob wir genug gebüßt oder genug bezahlt haben. Unser Bild müssen wir wieder selbst bestimmen. Wir müssen die Führung wieder in die Hände wahrer Deutscher bringen und nicht bei den globalen Passgängern unseres Volkes jenen multikulturellen Wahnsinnigen belassen, die in gänzlich abstoßenderweise undeutsch geworden sind oder schon gar keine Deutschen mehr sind. Aufgabe ist es, die bestehende, so unheilvolle Massenpsychose in einen Haufen egoistisch-individualistischen Humankapitals, merke, Humankapital nennen sie uns, das so leicht zu manipulieren und zu beherrschen ist, zu beenden. Die notwendige Dynamik kann aber nicht aus irgendeiner netten geistigen Idee oder einem neuen Dogma entspringen. Sie kann sich nur entwickeln, wenn die Menschen erkennen, worin die Leistungsfähigkeit eines gewachsenen Volkes gründet und wo die Erziehung und die Heranbildung ihres Nachwuchses anzusetzen hat. Dies kann nur von Menschen erreicht werden, die ihrem Volk bis auf den Grund schauen. Von deutschen Menschen, denen die Möglichkeit gegeben werden muss, sich in der ganzen Bandbreite des Schaffens in ihrem Volke und für ihr Volk zu entfalten. In kürzester Frist, davon bin ich überzeugt, würde das deutsche Volk wieder zeigen, was im wahrsten Sinne des Wortes an Positivem, an Leistung in Check. Dass dies andere Völker, die uns abverwandt sind, die Schweden, Norweger, auch Engländer, Franzosen, Italiener, Spanier, Griechen und Russen auch entfesseln und entbrennen würde, ist aus meiner Sicht die notwendige Folge. Gerade deshalb wird genau an dieser Stelle von den Völkerfeinden angesetzt und das naturgesetzliche Ergebnis der Unterscheidung der Menschheit in Rassen und Völker hinweg manipuliert. In maßloser Arroganz wird gegen die Natur gearbeitet und behauptet, dass alle Menschen gleich seien. Eine primitive, aber wirksame Lüge derer, die offenbar, nur Vorsicht, derer, die offenbar, würde ich mal sagen, nicht durch eine homogen gewachsene Volkskultur geschützt sind. Es spricht vieles dafür, dass das heutige Europa, wie es sich zum Völker der Europa der Völker entwickelt hat und nun wieder abgeschafft werden soll, auch aufgrund der Standfestigkeit und der Leistungsfähigkeit unseres Volkes, des deutschen Volkes, zu seinem Rang in der Welt gelangt ist. In diesem Zusammenhang, deutsche Männer und Frauen, ist die neue Religion, wie es schon die alte Religion war, tatsächlich ein Volk im lebensgesetzlichen Sinne zu bleiben und nicht nur ein vereintes Volk im staatspolitischen Sinne zu sein. Wenn diese Religion auch in anderen Völkern der Welt fruchtet, dann werden auch diese Völker für sich erfolgreich sein, ohne verwirrt, bittstellerisch, gierig, neidvoll oder leidensreich vor unseren Türen zu stehen. Wir haben mit unserem Volk im Spannungsverhältnis der geistigen Existenz seiner Angehörigen und nur diesen, die als Einzelwesen in die Gesamtheit des Volkes eingebunden sind, diese Gesamtheit aber zugleich erst bilden und ihr das Gesicht geben, zu bewegen. Aus dieser Gesamtheit lässt sich das eigene Leben als schöpferisches Selbst begreifen, das aus dem evolutionären Blutbild des gesamten Volkes gespeist ist. Ihr müsst euch überlegen, ihr könnt ja gar nicht so viele verschiedene Vorfahren haben. Dann hätten wir vor 3.000, 5.000 Jahren schon vielleicht knapp 1 Milliarde Deutsche gehabt, das wäre auch nicht schlecht, aber stellt euch das vor, da gibt es den Ahnenschwund, den Ahnenschwund. Wir alle sind viel dichter verwandt, als wir das hier vis-à-vis eigentlich glauben. Unsere Vorfahren, jeder von uns hat 128 Vorfahren, ungefähr, nach dem Konkurrenzgesetz. Seid euch dessen bewusst? Ihr seid nicht alle aus verschiedenen Ursprüngen, wir sind verwandt, ganz eng. Wir haben aus dieser Erkenntnis heraus den Durchbruch zum biologischen Denken zu wagen und danach unsere Politik auszurichten. In diesem Spannungsfeld befanden sich in ihren Zeiten auch schon ein Ludwig von Hutten, ein Johann Wolfgang von Goethe, ein Friedrich von Schiller und ein Friedrich Nietzsche. Und auch all die anderen vielen deutschen Hochgeister der Vergangenheit. Auch sie waren allesamt bereits lebensgesetzlich biologische Denker, die ohne den exakten wissenschaftlichen Beweis für die Richtigkeit ihrer Anschauung zu haben, im Wege herausragender Vorausschau alle Grundlagen biologischen Denkens erdacht und sprachlich genau niedergelegt haben. Deswegen habe ich euch eben aufgefordert, lest den alten Goethe, lest Nietzsche, lest von oben. Diese weltweit anerkannten Genies hatten eine Intuition, eine Rückbindung zur Evolution und bilden daraus eine treffende Vorahnung der Geschichte. In dieser Erkenntnis also müssen alle Deutschen nach dem germanischen Verfassungsprinzip, also ihr alle, Bewahrer und Beschützer ihres Volkes und des angestammten Gebietes sein und bleiben. Ihr müsst Krieger werden für euer eigenes Volk. Dabei ist das deutsche Volk freilich nicht durch sinnlosen Übermut oder gar Hochmut so weit gekommen, sondern durch die Schärfe seines Verstandes, durch eine exzellente Diplomatie, durch hervorragende Führer, eine Vielzahl herausragender Geister und vor allem auch durch tapfere Krieger und Soldaten. All diese wunderbaren Vorfahren in unserem Volke waren seit der Bewusstwerdung der Deutschen ein Volk zu sein, beseelt vom Bekenntnis zu Volk und Vaterland. Wobei noch im 19. Jahrhundert auch Gott, meist schon begriffen als höhere Gesetzmäßigkeit, wesentlicher Bestandteil dieses Bekenntnisses war. Zum Vaterland wurde Deutschland, weil das Siedlungsgebiet nach altem Erbrecht weitergegeben wurde, weil es nicht verkäuflich war. Weil unsere Vorväter und Mütter dieses Siedlungsgebiet urbar und fruchttragend gemacht, es dem Meer, dem Sumpf, dem Berg abgerungen, es als Bauern bewahrt und unermüdlich zur Versorgung des Volkes verackert haben, sie das Handwerk vorantrieben, unsere Städte voller Pracht erbaut und unsere Handels- und Industrieplätze zur Blüte gebracht haben. Das waren nicht irgendwelche, das waren Deutsche. Eure Vorfahren. Väter waren es, die als Krieger und Soldaten diesen Lebensraum mit höchstem Blutzoll verteidigt haben. Und es waren Mütter, die nach jedem blutigen Ringen und dem Verlust ihrer Söhne oder Männer nicht verzweifelt sind. Stolze, wunderbare Frauen, die dem Vaterland immer neue Generationen schenken. Jedes Vaterland bietet uns innere Sicherheit. Es bildet die feste Größe, die unveräußerlicher Bestandteil des Selbstverständnisses eines jeden freien Deutschen ist. Einmal gewonnen, liebe Freunde, ist das Vaterland ein hochrangiges Schutzgut. Es ist zu bewahren und zu verteidigen, weil es den Hort und die Wirkungsstätten beinhaltet, in denen das Kulturschaffen unseres Volkes entstanden, eingebettet und fortzuführen ist. Heute erlebt man, dass der Begriff des vaterlandslosen Gesellen seit Jahrzehnten wieder flächendeckend mit nur wenigen Ausnahmen auf alle Mitglieder aller Parlamente und staatlichen Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland angewandt werden kann. Zu Volk und Vaterland gehört in der deutschen Geschichte der Begriff auch, und ich spreche es auch, des Reiches. Wenn man die Dimensionen unserer Geschichte nämlich kulturell und politisch zutreffend einordnen will. 1945 war nicht die Stunde nur. Die deutsche Geschichte ist viel älter. Erinnert euch, das erste deutsche Reich hat vom Nordkap bis nach Sizilien Europa geordnet. Ein deutscher Kaiser in das Land. Die aktuelle staatliche Organisationsform ist weit von dieser geschichtlichen Vorgabe entfernt. Insbesondere und fatalerweise auch weit von unserem Volk. Der Begriff Deutschland im derzeitigen Staatsnamen erscheint im Lichte der Entscheidungen des politischen Establishments in den vergangenen Jahrzehnten als bloßer Etikettenschwindel. Der Lauf unserer Volksgeschichte hat den Begriff des Reiches nämlich zu mehr geformt als zur bloßen Bezeichnung eines Staates mit seinem Staatsgebiet. Das Deutsche Reich ist in seiner begrifflichen Tiefe mit dem Begriff des Heils zu vergleichen, mit welchem nahezu alle Leidenden gutartige Werte im Leben eines Menschen oder Volkes erfasst werden. In der deutschen Geschichte war es die politische Einheit des Reiches, mit der wir Deutschen begannen, auch in der Weltpolitik aufzutreten. Und die Treue zum Reich war es, die Deutschland nach Niederschlägen wieder auf die Beine brachte. Selbst wenn man auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg blickt, so profitierte auch die Bundesrepublik Deutschland noch ganz erheblich von den reichsgewohnten Deutschen, die in einer wirklich erstaunlichen Art und Weise und ohne besonderen Auftrag und ohne Hilfe der sogenannten deutschen Politik überall dort Aufbauarbeit leisteten, wo es noch erlaubt und notwendig war. Im Geistesleben und staatlichen Leben führte man das fort, was die Propaganda der Siegermächte schon während des Krieges eingeläutet hatte. Die Zerschlagung des Reiches und die Intronisierung herrschender von Siegersgnaden. Dies ist es, was den Großteil unseres Volkes vor allem in den letzten Jahrzehnten dorthin führte, wo es die Schmeichler gerne hinreden. Zur selbstlosen Uneigennützigkeit, die heute gerade für den Grad eines fanatischen Altruismus, einer fast schon schmerzlichen Fremdnützigkeit erreicht hat. Diese Fremdnützigkeit ist Teil der Einbindung in den bereits geschilderten Mythos fremder Prägung. Dieser Altruismus, diese Fremdnützigkeit hat den Boden dafür bereitet, das Gedeihen des eigenen Volkes dem Interesse der Fremden, ja dem Interessen des erklärten Feindes Deutschland zu opfern. Geistig und politisch gesehen ist diese Entwicklung natürlich bar jeder Vernunft und Sentimentalität. Vielmehr führt sie zu jenem zwanghaften, nur noch als pathologisch zu bezeichnenden Selbsthass, einer Abscheu gegen alles, was deutsch ist oder deutsch sein will. Nur die aufrüttelnde Frage eines Emil Meyer-Dorns nach den Deutschen als dem Volk der Selbstzerstörer beantwortet die imperative, also die befehlsmäßige Feststellung eines Heiner Geißlers in dessen Plädoyer für die multikulturelle Gesellschaft, die da lautete, hör zu, Zitat, in einer multikulturellen Gesellschaft wird es kein Reservat für Deutsche geben. Nicht mal die Mindestrechte der Indianer wollen sie uns geben. Wir können nicht mal einen Schulversehen lassen. Nicht mal das. Jawohl, in einer multikulturellen Gesellschaft wird es kein Reservat für Deutsche geben. Das sagt ein Deutscher. CDU, glaube ich. Das ist doch egal. Völlig wurscht, alles dasselbe. Die Deutschen müssen nach all den Jahrzehnten der Unterwerfung lernen und begreifen, dass wir eben nicht nur Privatpersonen sind. Herr Fischer hatte das erwähnt und auch der Julius, der junge Kerl, beeindruckend. Oder bloße Einzelwesen sind, sondern Glieder von ganz engen, verwandtschaftlich verschlungenen Evolutionsketten, deren Sprengung wir nach 7000 Jahren Volkwerdung nicht zulassen dürfen, wenn wir als Volk unser Vaterland wiedergewinnen wollen. Und dies, und das sage ich der ganzen Welt, egal wo das hin übertragen wird, ist mitnichten von Übel, sondern segensreich für seine Angehörigen, für unsere Nachbarvölker und für alle Völker in der Welt. Wir müssen den treuen und geistig wachen Menschen, aber auch der Masse der Irrläufer zurufen, kommt zurück aus der geistigen Entfremdung, löst euch von eurer Sklavenrolle aus Schuld und Sühne. Kehrt zurück zur Freiheit eigenen Denkens. Erst euer Volk und dann all die anderen. Begeistern wir uns also an unserem Volk und seinem Vaterland. Begeistern wir andere Völker von unserem geliebten deutschen Volk. Dann werden wir die Zukunft wiedergewinnen. Und unser Volk wird ein Gewinn für die ganze Menschheit bleiben.